Deutschlandfunk, der Tag.
2022 gab es ja mal so einen kurzen Moment der Panik, zumindest in Berlin, wo ich lebe, als die Affenpocken die Runde machten. Aber alle schlimmen Befürchtungen sind eigentlich nicht eingetreten. Dieser große Ausbruch, der konnte verhindert werden, auch dank Aufklärung und Prävention. Dann hat man ja relativ lange nichts mehr gehört von Mpox. Nun hat die Weltgesundheitsorganisation eine internationale Notlage ausgerufen mit Blick auf die Situation in verschiedenen afrikanischen Ländern. Der Leiter der afrikanischen Gesundheitsbehörde, der sagt:
Mpox is now crossed borders.
Mpox hat jetzt Grenzen überschritten, sagt der Leiter der Behörde Jean Kaseya. Die Krankheit betrifft Tausende. Familien wurden auseinandergerissen und das Leiden hat jeden Winkel unseres Kontinents erreicht.
So eben die Einschätzung der afrikanischen Gesundheitsbehörde im Bericht von unserer Korrespondentin. Was bedeutet diese internationale Notlage eigentlich konkret? Und soll man sich jetzt in Deutschland gegen die Pocken impfen lassen? Ich spreche gleich mit einem Tropenmediziner, totaler Experte auf diesem Gebiet, und er sagt, nee, also ich habe meine Impfung auch nicht auffrischen lassen. Warum nicht? Das erfahrt ihr gleich, sprechen wir nämlich ausführlich drüber. Und ich rede mit dem österreichisch-afghanischen Journalisten Emran Feroz darüber, wie die Menschen in Afghanistan überleben angesichts von 3 Jahren Terrorregime der Taliban und ob Deutschland mit genau diesen Taliban kooperieren sollte. Legen wir gleich los mit dieser Episode von der Tag an diesem 16.08.2024. Ich bin Steffi Rode. Hi! Also eigentlich ist das eine seltene Viruskrankheit. Jetzt breitet sich Mpox aber stark aus auf dem afrikanischen Kontinent. Und Schweden hat auch schon einen ersten Fall außerhalb von Afrika gemeldet. Einer, der sich mit solchen Krankheiten bestens auskennt, ist Jürgen May. Er leitet das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Sie bekommen ja an einem Tag wie heute recht viele Anfragen. Und Sie haben uns bei unserer Anfrage gerade gesagt, dass Sie sehr genau abwägen, ob Sie überhaupt noch Interviews geben oder nicht zu dem Thema. Warum sind Sie da so zurückhaltend?
Ja, das liegt daran, dass wir keinen direkten Zugriff auf die Daten haben, die von der WHO gesammelt werden über die Länder. Und wenn man die Daten nicht selbst sieht, wir sind ja Wissenschaftler, dann gibt es immer bis zu den Schritten, wo sie veröffentlicht werden, so viele Interpretationsmöglichkeiten, dass wir uns dann nicht sicher sind, ob wir wirklich die Originaldaten haben. Also insofern sind wir da immer ein bisschen zurückhaltend, wenn wir nicht ganz genau wissen, was da passiert.
Mhm. Vielleicht können wir aber trotzdem mal versuchen, uns dem anzunähern, dem Thema. Warum hat denn die WHO jetzt eine globale Notlage ausgerufen, wenn vor allem Staaten in Afrika bedroht sind?
Dieser epidemische Ausbruch läuft ja schon seit einigen Monaten, so etwa seit Mai, steigen die Zahlen außergewöhnlich von Mpox-Fällen im zentralen Afrika vor allen Dingen im Kongo. Und das hat jetzt ein Ausmaß angenommen, dass die Gruppe bei der WHO, die das jetzt auch nicht das erste Mal beraten hat, entschieden haben, dass es sich jetzt hier um eine Situation handelt, bei der man auch regional, und regional heißt in diesem Kontext, also über viele Länder in Afrika, dass hier ein Ausbruch Schäden stattfindet, was man jetzt auch frühzeitig bekämpfen muss, um nicht noch andere Regionen in Mitleidenschaft zu ziehen. Der erste Fall in Schweden aufgetreten, wurde gemeldet. Es gibt erste Meldungen von anderen Fällen außerhalb Afrikas. Was dahinter ist, muss man dann sehen, aber hier muss man dann irgendwann auch Maßnahmen in Gang bringen, die dann eine Eindämmung frühzeitig und nicht zu spät zur Folge haben können.
Was wissen Sie denn darüber, wie sich dieses Virus ausbreitet und wer besonders gefährdet ist?
Normalerweise ist Mpox ja eine endemische Erkrankung. Das heißt, die gibt es in den Ländern sporadisch. Von Zeit zu Zeit gibt es einzelne Fälle, die vielleicht dann auch auf andere Personen übertragen werden. In der Regel, wenn es von Mensch zu Mensch ist, dann mit sehr engem Kontakt unter Familienangehörigen, oftmals sind auch Tiere involviert, deswegen sind auch Kinder häufiger betroffen. Und das ist dann aber keine Epidemie. Und die Übertragung ist also neben Tier-Mensch und Mensch-Mensch dann ja, vor allen Dingen der enge Kontakt. Dann gibt es noch einige andere Übertragungsmöglichkeiten, die aber keine große Rolle spielen. Und jetzt haben wir aber eine Situation, wo auch zwischen Erwachsenen es hier vielfache Infektionen gibt, die dann zu so einem Ausbruchsgeschehen führen. Und da ist jetzt die Frage, woran liegt das, dass das jetzt so anders aussieht als normalerweise?
Was würden Sie sagen?
Das ist tatsächlich im Moment schwer abzuschätzen. Also das, was wir bei dem Ausbruch von 22 bis 23 gesehen haben in Europa und Nordafrika, dass also sexueller Kontakt eine Rolle spielen kann, das scheint hier zumindest in einigen Ausbrüchen im Kongo, also Demokratische Republik Kongo, es gibt ja zwei Kongos, aber es gibt auch andere Fallzahlerhöhungen, die vor allen Dingen Kinder betreffen. Wie aber hier genau das geschehen ist, das ist nicht so ganz geschildert von der WHO und das ist, wird noch untersucht. Insofern ist es schwierig, hier eine Voraussage zu machen oder eine genaue Einschätzung. Aber es ist auf jeden Fall eine Klade, also eine Untergruppe an Viren, die etwas anders ist als die, die normalerweise in dieser Region unterwegs ist.
Mhm. Ich habe gelesen, dass es nicht genügend Impfstoff gibt in den betroffenen Regionen. Wie schnell kann man dann erfahrungsgemäß diesen Impfstoff produzieren und bereitstellen und wer zahlt dann auch am Ende für?
Ja, das sind natürlich die großen Fragen, die jetzt auf dem Tisch liegen und die Ausrufung dieses Public Health Emergency of International Concern, der WHO, von gestern, die soll natürlich diesen Prozess in Gang bringen. Und es gibt schon einzelne Zusagen von Impfstofflieferungen im sechsstelligen Bereich und das reicht natürlich nicht aus, aber für bestimmte Indikationsimpfungen, also Impfungen von Personen, die besonders Risiko haben, und auch vielleicht Riegelimpfungen sind in einem bestimmten Maß möglich, aber es müssen natürlich Millionen von Impfstoffen in die Länder geschafft werden. Und das ist teilweise das Hauptproblem, dass gar nicht nur die Impfstoffe da sein müssen, sondern es müssen die Impfstoffe auch an die richtigen Stellen transportiert werden. Kongo ist ein Land, das ist so etwa 6 bis 7 Mal so groß wie Deutschland. Es ist vielfach sehr schlecht zugänglich, gerade da, wo einige Ausbrüche stattfinden. Da kommt man schwer hin, da gibt es wenig Gesundheitseinrichtungen, die überhaupt Impfstoff geben können. Also das ist auch logistisch eine Herausforderung.
Und vor diesem Hintergrund, wie hoch schätzen Sie die Gefahr ein, dass sich Mpox auch in Europa ausbreitet, jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten?
Also von der ECDC, also dem Europäischen Center of Disease Control wird und auch vom RKI wird dieses Risiko als gering eingeschätzt. Aber wir haben natürlich gesehen, dass so ein Mpox-Ausbruch auch stattfinden kann in Europa, auch in einem nicht ganz kleinen Ausmaß und in Nordamerika. Das hatten wir ja gerade. Also kann man nicht sagen, dass das Risiko null ist. Und wir haben ja auch schon einen ersten Fall, wobei ich nicht genau weiß, ob dieser Fall sequenziert wurde, was der Hintergrund ist, ob die Person im Gesundheitsbereich in Afrika gearbeitet hat. Das sind alles Dinge, die sind nicht oder mir nicht bekannt. Da muss natürlich auch eine einzelne Person geschützt werden vor zu viel Information, die nach draußen geht. Also das ist unklar, das kann man schwer einschätzen. Aber prinzipiell ist ein Ausbruch in Europa möglich. Wir haben gesehen, das kann man sehr gut unter Kontrolle bekommen. Es ist auch nicht klar, ob die Personen, die schon mal infiziert waren, jetzt einen Schutz haben. Das ist ja nicht ganz unwahrscheinlich. Also das ist sehr schwer vorauszusehen. Aber unsere Gesundheitssysteme funktionieren sehr, sehr gut. Die Surveillance-Systeme sind gut aufgestellt, sodass ich mir keine Sorgen mache, dass es sich wirklich um einen sehr großen oder gar unbeherrschbaren Ausbruch handeln könnte.
Und was ist mit bestimmten Maßnahmen? Also natürlich Impfen, darüber sprechen wir gleich noch. Aber verstärkte Kontrollen zum Beispiel bei einer Einreise, um die Übertragung möglicherweise zu verhindern. China hat das jetzt eingeführt. Sollte man das in Europa auch überlegen?
Ja, das hängt natürlich davon ab, ob die Klade 1b, die jetzt ja hier offensichtlich den großen Ausbruch vorantreibt, ob die wirklich sehr viel virulenter ist oder zu einer höheren Letalität führt, wie die Zahlen ein bisschen vermuten lassen. Aber das ist noch viel zu früh und ich glaube, soweit bisher bekannt ist bei Mpox so, dass die Infektion nur stattfindet, wenn es auch Symptome gibt. Also anders als bei Covid-19 sehen wir, ob jemand symptomatisch ist und die Infektion weitergeben kann. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil man das dann viel besser kontrollieren kann. Ich denke, Einreisebeschränkungen und Ähnliches, das ist viel, viel zu früh, um so etwas in Erwägung zu ziehen. So.
Ja, und der zweite Punkt wäre ja dann auch Impfen. Also erste Ärzte, habe ich jetzt gesehen, in Berlin raten bereits zu Impfungen. Andere sind da eher so ein bisschen zurückhaltender. Was sagen Sie, soll man sich prophylaktisch gegen Pocken impfen lassen?
Ich denke, wir müssen sehen, wie hier wirklich das Infektionsgeschehen weitergeht. Ich persönlich bin nicht gegen die Pocken geimpft.
Ach, wirklich nicht? Wieso nicht?
Meine alte Impfung, aber jetzt hier keine Auffrischungsimpfung.
Oder und würden Sie jetzt auch nicht machen angesichts der Lage? Würden Sie sagen, da gucken Sie ganz entspannt erstmal, wie sich das entwickelt?
Ich denke, das ist jetzt viel zu früh, irgendeine Einschätzung da zu machen. Das ist ein Ausbruch, der findet im Moment in Afrika statt. Wir haben ja ständig mit Ausbrüchen zu tun. Im Moment gibt es in Brasilien andere Ausbrüche von anderen Viren. Es gibt ganz viel auf der Welt. Also da muss man sich das ganz gelassen und aufmerksam anschauen.
Nun gibt es ja bestimmte Gruppen, die nicht geimpft werden können, wenn ich das richtig gesehen habe, zum Beispiel Kinder. Wie kann man sich denn da perspektivisch gut schützen? Wie kann man seine Kinder auch gut schützen?
Ja, die Impfungen, die es bisher gibt, sind zugelassen für Personen ab 18 und auch nicht für Schwangere. Das sind natürlich im Prinzip zwei Risikogruppen, aber die Hauptinfektionsroute ist über engen körperlichen Kontakt. Und ja, wenn jemand Hautausschläge hat und einen Kontakt zu Infizierten oder Erkrankten gehabt hat, dann muss so jemand natürlich isoliert werden. Und wenn jemand einen möglichen Kontakt hat, eventuell in Quarantäne. Aber ansonsten gibt es ja eine extrem geringe Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt hier mit Personen zu tun hat, die Affenpocken Infektionen haben. Soweit sind wir hier noch nicht.
Die WHO hatte ja vor 2 Jahren bereits einen internationalen Gesundheitsnotstand wegen Mpox ausgerufen. Wann gilt denn so eine Notlage eigentlich als beendet?
Wenn die epidemische Kurve rückläufig ist, lange genug und man den Eindruck hat, dass hier keine allgemeinen Maßnahmen aus dem Gesundheitssystem heraus notwendig sind, um diesen Ausbruch unter Kontrolle zu bekommen.
Was würden Sie denken, wie lange dauert das? Also mit was für einem Zeitraum rechnen Sie jetzt eigentlich?
Das ist völlig unmöglich, das vorauszusagen. Wir sind ja gerade ganz am Anfang und gestern wurde diese Notlage ausgerufen, die natürlich relevant ist, vor allen Dingen für die Länder in Afrika, die das betrifft und in die es sich hinaus ausbreitet. Aber wie sich das weiterentwickelt, das werden die nächsten Wochen zeigen. Ich kann natürlich jetzt am ersten Tag mit dem Ausruhen können wir noch keine Prognosen machen. Das hätten alle gern, aber ich kann leider nicht in die Glaskugel gucken. Genauso wenig wie andere.
Nee, klar, das verstehe ich total. Aber wissen Sie, was mich ein bisschen traurig macht, dass ich nach all den Jahren der Pandemie dachte, wow, man hat das ganze Vokabular jetzt drauf und jetzt höre ich Klade und denke mir, was ist das denn?
Ach so, das hätte ich vielleicht erklären sollen, aber das ist halt eine Verästelung in dem phylogenetischen Stammbaum. Das ist letztendlich eine Variante, die dann wiederum Verästelungen haben kann, wie sie auch bei Covid-19 vorgekommen sind. Das sind immer die neuen Varianten. Also das ist ein größerer Ast von Varianten.
Okay, aber wenn ich dazu jetzt eine Variante sage, wäre das falsch?
Nein, also eine Variante ist natürlich die letzte Ausprägung einer Verästelung. Mit einer Klade eher ein Ast gemeint ist, der dann wiederum verschiedene Verästelungen haben kann. Also die Tiefe der Verwandtschaft ist ein bisschen anders. Eine Variante ist wirklich ein ganz bestimmter Typ, aber der kann natürlich dann auch wieder zu Einzeltypen werden und dann ist das irgendwann in dem Sinne eine Klade. Ja.
Okay, cool, dass wir das auch noch geklärt haben. Das würde ich dann auch. Ja, genau, das ist ja auch super hilfreich, dass man immer noch neues Vokabular lernen kann, obwohl wir ja alle zu Virologen geworden sind in der Pandemie. Vielen, vielen Dank.
Okay, bitte, tschüss.
Schönen Tag noch, ciao. Menschen, die in Kabul vom Himmel fallen, von Flugzeugen, an die sie sich geklammert haben beim Start und dann wenige Sekunden später eben in den Tod stürzen. Diese Bilder wurden ja vor 3 Jahren zu einem tragischen Symbol dafür, wie verzweifelt Menschen versuchten, aus Afghanistan zu flüchten, vor den Taliban. Die Taliban, die blitzartig Kabul eingenommen hatten. Auch die westlichen Staaten zogen ihre Truppen total chaotisch ab. 3 Jahre nach dieser Machtübernahme können 2 von 3 Menschen in Afghanistan nicht ohne Hilfe von Organisationen überleben. Und die sagen, so richtig helfen können wir nicht mit den Taliban. Das ist kaum noch möglich. Frauen dürfen in vielen Fällen nicht mehr arbeiten und fast 1,5 Millionen Mädchen dürfen nicht in die Schule gehen. Und was das auch langfristig bedeutet, das beschreibt Hira Masumi so.
Früher, als ich zur Schule gegangen bin, hatte ich Klassenkameraden und Freundinnen. Jetzt habe ich nur noch Finsternis in meinem Leben. Es geht mir nicht nur um mich, allen afghanischen Mädchen geht es so. Wenn ein Mädchen nicht gebildet ist, wie soll sie später mal ihre Kinder erziehen? Jetzt werden alle Mädchen Analphabetinnen sein, die keine Zukunft vor sich haben.
So Hira Masumi, die nicht in die Schule gehen darf. Wie aber sieht es zum Beispiel auch bei Jungs aus, die dann in die Schule gehen? Was erleben die? Solche Aspekte wollen wir jetzt mal ein bisschen tiefer besprechen, und zwar mit Emran Feroz. Er ist österreichisch-afghanischer Journalist und Autor. Hallo Emran, ich freue mich total, dass du da bist.
Hallo, freut mich auch.
Vor 3 Jahren war ich persönlich geschockt, als ich diese Bilder aus Kabul gesehen habe, wo eben Menschen vom Himmel fallen. Und dann kamen ja auch jeden Tag noch schlimmere Nachrichten. Wie geht's dir, wenn du zurückschaust auf diese Tage im August 2021?
Ja, diese damalige Zeit war sehr belastend und deprimierend, sowohl privat als auch beruflich. Es war der traurige Tiefpunkt des 20-jährigen US-NATO-Krieges in Afghanistan. Viele hatten damit gerechnet, dass das Ganze ein schlechtes Ende nehmen wird. Viele Kritiker, die es damals gab, auch in Afghanistan. Aber dass das dann wirklich so schlimm passiert, also dass wirklich nochmal dieses Vietnam-Déjà-vu der Amerikaner auch da ist, der Saigon-Moment, damit habe auch ich nicht gerechnet.
Es dauert ja eigentlich lange, eine Gesellschaft umzubauen. Jetzt sind 3 Jahre vergangen. Haben die Taliban die afghanische Gesellschaft komplett umgebaut, also nach ihren Vorstellungen?
Sie sind damit beschäftigt, sie sind damit ziemlich busy, einfach ihre totalitäre Diktatur auszuweiten. Also diese Talibanisierung findet wirklich auf allen Ebenen des öffentlichen und privaten Lebens statt. Zum Beispiel, oft wird über Mädchenbildung gesprochen, aber was ist eigentlich mit den Jungs, die da weiterhin in die Uni gehen dürfen und in die Schule gehen dürfen? Die haben jetzt oftmals viele neue Taliban-Lehrer, Taliban-Dozenten, auch weil ein Braindrain stattgefunden hat seit 2021. Das heißt, dass viele gebildete Afghanen, darunter auch viele Uni-Professoren und so weiter, aus dem Land geflüchtet sind. Und jetzt hast du da auf einmal Taliban-Lehrpersonal und das indoktriniert dich. Und du kannst da auch nicht viel dagegen sagen. Also ich habe einen guten Freund, der meinte, er hat zum Beispiel mal versucht, ein paar dieser Dinge irgendwie zu hinterfragen. Er selber auch ein gläubiger, praktizierender Muslim, der aber diese Art und Weise, wie die Taliban in Islam leben, völlig ablehnt. Und der hat da zu Recht auf ein paar fragwürdige Dinge hingewiesen. Und der wurde sofort mundtot gemacht. Da hieß es, du hast das gar nicht zu hinterfragen. Und pass nur auf, was du sagst, ansonsten kann es unbequem werden für dich. Und das sieht man in allen anderen Bereichen auch.
Und sind die Taliban so ein einheitlicher Block, wie das hier im Westen ja dargestellt wird? Oder gibt es da auch Konflikte? Weil ich habe jetzt auch gelesen, dass Human Rights Watch oder Amnesty International schon darauf hinweisen, dass es da unterschiedliche Fraktionen gibt und dass einige dann auch sagen, wir müssen das mit den Frauenrechten ein bisschen mehr beachten.
Es gibt verschiedene Flügel innerhalb der Taliban, verschiedene Fraktionen, sage ich mal, die ja zum Teil wirklich auch sehr unterschiedliche Wertvorstellungen haben. Das hat sich so in den letzten Jahrzehnten nochmal zugespitzt. Wir erinnern uns, ein Teil der Taliban hat zum Beispiel im Golfemirat Katar gelebt und dort verhandelt mit den Amerikanern. Die sind auch ein bisschen weltoffener geworden, will ich mal sagen. Die haben ihre Kinder auch auf säkulare Schulen geschickt und so. Also, dass sich da eine Veränderung abgespielt hat, das ist, glaube ich, natürlich. Aber es ist halt auch so, dass gleichzeitig die Einheit als Gruppe innerhalb der Taliban immer noch sehr präsent ist und sehr wichtig ist. Also diese Organisierung, diese Bewegung, als die sich sieht, die steht über allem und die darf auch nicht zersplittern, weil sie wissen, sobald das zersplittert, sobald die Hierarchie nicht mehr da ist, dann gibt es vielleicht wieder bürgerkriegsähnliche Zustände und dann innerhalb der Taliban. Und davor hat man am meisten Angst, weshalb man eben vorzieht, auch gewisse Dinge, die man anders sieht, nicht zu hinterfragen, weil das dann vielleicht die Hierarchie untergraben würde.
Und was ist mit den anderen Gruppierungen, also mit diesem Ableger vom sogenannten Islamischen Staat und auch Al-Qaida? Sind die noch in Kämpfen miteinander?
Der sogenannte Islamische Staat in Afghanistan, Islamischer Staat Provinz Khorasan, ist eigentlich so der Erzfeind der Taliban und wird auch als Hauptbedrohung wahrgenommen. Die Taliban sind sehr rigoros gegen den IS vorgegangen in den letzten Jahren und auch vor dem US-Abzug. Und sie nutzen auch den Antiterror-Kriegsvorwand, um gegen andere Dissidenten vorzugehen. Also viele Gefängnisse sind voll mit angeblichen IS-Kämpfern, IS-Verdächtigen und so weiter, obwohl das oftmals gar nicht der Fall ist. Aber der IS wird als Bedrohung wahrgenommen und es gibt hier ähnliche Machtansprüche. Der IS sagt, wir wollen ein globales Kalifat. Und die Taliban sagen, nee, wir sind ja nicht mit diesem Nationalstaatsemirat, was wir haben, zufrieden. Und das sorgt eben für Konflikte. Und das wäre halt dann das Nächste. Also falls der IS stärker werden sollte, dann wird es sehr problematisch für die Taliban.
Was weiß man denn überhaupt über die verschiedenen Regionen? Weil wir hören ja ganz viel aus Kabul in der Berichterstattung, wie es da den Menschen geht. Aber was weiß man darüber, wie das Leben auf dem Land ist unter den Taliban?
Ja, das Problem, das die Afghanistan-Berichterstattung eigentlich seit 40 Jahren hat, ist die Kabulisierung des Geschehens. Also man hat viel in Kabul und das projiziert man dann aufs gesamte Land. Deshalb entstand ein verzerrtes Bild der Realität. Das ist auch jetzt der Fall. Die Taliban in Kabul halten sich sehr stark zurück, weil auch die Taliban wissen, dass Kabul Kabul ist und dass es dort nochmal ganz andere Realitäten gibt als auf den ländlichen Regionen. Wenn in Kabul was passieren sollte, dann bekommen wir das am schnellsten mit.
Ja. Das heißt aber, die Taliban betreiben so eine PR-Strategie oder machen Imagepflege in Kabul und möglicherweise gehen sie noch viel, viel brutaler vor dann auf dem Land.
Ja, nicht möglicherweise, sondern das ist wirklich so der Fall. Also man bekommt das auch mit von Leuten, die auf dem Land leben.
Was hörst du da so?
Ex-Soldaten. Ich habe einige Freunde, die waren zum Beispiel Soldaten bei der afghanischen Armee, bei der republikanischen Armee, die es nicht mehr gibt. Und die werden wirklich gejagt und müssen sich verstecken, müssen untertauchen. Und keiner bekommt das mit. Es gab vor ein paar Tagen wieder die Tötung eines Soldaten, obwohl die Taliban damals im August 2021 eine Generalamnestie für alle versprochen hatten. Das war es gelogen. Also in beiden Teilen war das nicht der Fall. Und bis heute werden Soldaten gejagt, aber man bekommt nichts davon mit, weil erstens das globale Interesse einfach gesunken ist. Aber vor allem, wenn das abseits von Kabul passiert, dann ist es wirklich sehr schwierig geworden, einfach auch aufgrund der medialen Zensur, die betrieben wird. Auch Journalisten, die vor Ort sind, Journalisten, die dort leben, die können nicht mehr so arbeiten wie früher. Und es gibt Listen mit Soldaten, an denen sich die Taliban rächen wollen. Es gibt auch Listen mit Journalisten, an denen die Taliban sich rächen wollen. Das ist alles da. Aber ja, leider verdrängt man das.
Und was bedeutet es in dieser Gesamtgemengelage, wenn jetzt eine deutsche Entwicklungshilfeorganisation wie die GIZ ankündigt, sich komplett aus Afghanistan zurückzuziehen?
Ja, das ist meines Erachtens nach katastrophal. Also jeder, der sich zurückzieht, überlässt das Land zusätzlich den Taliban, der Isolation. Und die Isolation ist ja schon da. Sie ist nicht so da wie zu Zeiten des ersten Taliban-Regimes, aber sie ist da. Und die letzten 3 Jahre dieser Isolations- und Sanktionspolitik des Westens vor allem, die haben ja gezeigt, dass die Taliban sich davon nicht beeindrucken lassen. Die Taliban machen weiter, gehen noch rigoroser vor. Und ich denke, das ist dann nicht Sinn und Zweck des Ganzen.
In Deutschland wird ja diskutiert, wie man jetzt politisch, wie man auch humanitär mit dieser Situation, mit den Taliban auch umgehen soll. Da gibt es auch pragmatische Stimmen, die sagen, naja, wir müssen irgendeine Form von Zusammenarbeit ja haben für die notleidende Bevölkerung. Ralf Stegner von der SPD, der hat vor genau einem Jahr gesagt, wir müssen mit den Taliban reden. Jetzt hat das heute etwas softer, würde ich mal sagen, formuliert. Wir brauchen wieder mehr Kontakt mit Afghanistan. Was hältst du von solchen Vorschlägen?
Es stimmt, dass der Kontakt wichtig ist. Der Blick und die Präsenz, die sind notwendig, um zu sehen, was passiert und auch um irgendwie gegebenenfalls auf die Umstände vor Ort Einfluss ausüben zu können. Ich finde es bedauerlich, dass aber vor allem in den letzten Wochen diese Dinge eher vorgeschlagen wurden, wenn es um Abschiebungen ging und nicht um humanitäre Hilfe oder so. Die Sache mit der Menschenrechtslage und dass man deshalb mit den Taliban nichts zu tun haben will, das ist halt auch so ein Punkt, der bisschen fragwürdig ist. Ich meine, es gibt viele, viele autoritäre und totalitäre Regime der Welt und überall hat oder in den meisten von denen hat Deutschland eine Vertretung. Und ich verstehe da nicht ganz, wieso das hier anders der Fall sein muss.
Und wie könnte das funktionieren? Also, dass man dann mit Unterhändlern der Taliban spricht? Oder wie sieht sowas eigentlich aus?
Ja, das ist ein sehr schwieriger Spagat und es fällt auch vielen Menschen schwer, diese Frage zu beantworten. Ich denke, es ist wichtig, dass man seine Präsenz, sein Interesse und seine Hilfe, Afghanistan ist immer noch von Hilfen abhängig, an Punkten knüpft, um politischen Druck auf die Taliban auszuüben. Ich denke, es ist falsch, wenn man eine Botschaft eröffnet und sagt, hey, wir sind wieder da, helft uns mal bitte mit unseren afghanischen Straftätern und so habt ihr was davon und wir haben auch was davon oder irgendwie sowas. Solche Deals, da muss man aufpassen. Also man muss wirklich ehrlich und auf die eigenen Werte basierend vorgehen. Aber dadurch, dass es in den letzten Jahren und Jahrzehnten meines Erachtens nach kaum stattgefunden hat, ist es halt jetzt schwierig, da plötzlich glaubwürdig zu erscheinen.
Imran, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Einschätzung. Vielen, vielen Dank.
Danke dir.
So, und das war's auch schon wieder für heute. Wir würden uns jetzt mal ins Wochenende verabschieden. Wir, das sind Philipp May, der die Redaktion gemacht hat, und ich, Steffi Rode, die das Ganze hier gehostet hat. Wenn ihr Fragen, wenn ihr Anmerkungen habt, dann immer gerne an dertag@deutschlandfunk.de. So, und dann hoffe ich, dass ihr ein schönes Wochenende habt. Ciao, ciao.